Und schon wieder zurück, Söldnergeschichten 40. Wie immer, Folge 1 ist der Link hier oben. Wer die noch nicht gesehen hat, weil er hier einfach so reingestolpert ist, es empfiehlt sich, bei Folge 1 anzufangen. Ich sag's nur. So, jetzt der dritte Versuch, dass ich endlich mit der Deincore-Geschichte zum Ende komme. Heute schaffe ich es aber in der Folge, weil jetzt gibt's wirklich nicht mehr so viel. Jetzt kommt nochmal was über mein Medic Pack. Für die, die meine Medic Pack-Folgen gesehen haben, die werden da mitreden können. Da vergleichen wir mal ein bisschen, was ich dann im Privaten benutze und was ich hier bei der Arbeit benutzt habe. So, und damit fangen wir auch direkt mit der Geschichte an.
Herzlich willkommen auf dem Weg des Kriegers. Mein Name ist Michael Strauch und das hier ist Project Archangel. In diesem Podcast teilen meine Gäste und ich unsere Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse, die wir auf diesem Weg gemacht haben. Mein Ziel ist es, euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten.
Gut, jetzt aber, wie versprochen, schon vor ein oder zwei Folgen, jetzt kommen die Medic-Geschichten und hier ist das erste Bild. Das hier ist mein Medic-Rucksack gewesen, ja, von Deincore. Ich glaube, es war ein Blackhawk. Der ist auch hier so ein bisschen so zwei so Verzurrdinger. Ja, hier steht's noch, Blackhawk, ja, seht ihr mal. Ja, habe ich mich doch richtig erinnert. Zwei so Verzurrbändchen, ja, dass man den enger machen kann, wenn das nötig ist. Das Problem ist, wie gesagt, habe ich ja bei meinem Rucksack schon erklärt, dann umso mehr Schnallen du zumachst, umso mehr Schnallen musst du im Ernstfall auch wieder aufmachen. Und ganz so leicht bedienbar, gerade wenn zum Beispiel die Hände blutig wären oder so, ist es halt dann auch nicht. Ne? Außerdem, bei solchen Schnallen kann sich halt trotzdem theoretisch Sand drin verfangen, ja, und dann blockiert es dir die Schnalle. Und wenn da dein Kamerad ausblutet und du diesen scheiß Sack nicht aufkriegst, weil du die Schnalle, mit der du dein Ding schön verschlossen hast, nicht aufkriegst, ist nicht so doll. Ne? Deswegen waren diese Schnallen bei mir immer offen. Ich hab da jetzt keinen großen Sinn gesehen, für mich die zuzumachen. Gut, was haben wir hier außen dran? Das Erste, woran du rankommst immer, ist das, was außen ist. Da musst du gar nichts aufmachen. Ihr seht schon mal drei vorgeschlaufte Tourniquets. Die sind durch die Mollelaschen durchgeschlauft. Im Prinzip muss ich da einfach nur dran ziehen. Ja? Also die sind so durchgeschlauft, dass du die nicht aufmachen musst und ausschlaufen musst, ja? Sondern die sind praktisch so reingeschlauft, dass die allein mit der Reibung von diesem Band gehalten werden. Also wenn ich da feste dran ziehe, dann habe ich dieses Ding in der Rundschlaufe der vorgeformten in der Hand und kann es direkt irgendwo anlegen. Den Sharpie hier zum Sachen aufschreiben, unter anderem die Tourniquet-Anlegzeiten oder was irgendeiner für Werte hat, die man gemessen hat, das kann man ja alles auch auf die Haut schreiben. Ja? Wenn man keinen Zettel hat, Zettel gehen verloren, Haut geht nicht verloren. Normalerweise. Ja, dann hier oben noch eine Schere, weil das Erste, was du machen musst, um zu gucken, was er hat er überhaupt, ja, die Klamotten aufschneiden, damit du ihn vernünftig untersuchen kannst. So, gehen wir zum nächsten Foto. Das Ding aufgemacht, sieht so ähnlich aus wie mein Pack, den ich habe. Innen sind irgendwelche Taschen mit Reißverschlüssen. Da sieht man jetzt nicht so genau, was das ist. Wir schauen mal kurz hier, was das ist. Hier, Zink-Ointment. Und das da hinten ist irgendwelches, keine Ahnung, was das ist. Bin ich jetzt überfragt tatsächlich. Also, nichts so Spannendes, wahrscheinlich irgendwelche so Allerweltsmedikamente. Das hier ist schon spannender. Das ist die Airway-Abteilung. So, ich habe es auf meinen Jungs auf dem Patreon-Kanal, habe ich es schon gezeigt, habe ich ein Video gemacht, über die Sachen, die in meinem Video über meinen großen Pack gefehlt haben, weil sie nicht drin waren. Und zwar zum Beispiel das hier. Das ist eine 60-Milliliter-Spritze mit so einer komischen großen Spitze. Also keine Lürlock oder sowas zum Reinschrauben, sondern eine zum Aufstecken. Und da passt genau so ein Wendeltubus drauf, ja, der hält dann auch dicht und der verrutscht auch nicht. Und schon hast du eine 60 Milliliter Saugvorrichtung mit großer Öffnung vorne. Ja, Das ist praktisch mein improvisierter Sauger, der multifunktional einsetzbar ist, weil so eine Spritze ist noch für mehrere Sachen einsetzbar und der Wendeltubus ist halt ein Wendeltubus. Ja. Muss ich nicht extra irgendwie eine Absaugpumpe für die Hand mitschleppen. Was habe ich hier noch? Nochmal ein Tourniquet, weil man kann nie genug Tourniquets haben. Ja. Lieber haben als nicht brauchen. Oder so. Dann habe ich hier, da ist einmal bestimmt Lidocain drin und eine Spritze oder sowas wird das hier sein. Hier ist Betäubungsgel für die, das müsste eine Skalpellklinge sein, wenn ich es richtig weiß. Betäubungsgel für die Tuben praktisch zum Anfeuchten und zum, dass es nicht so weh tut, wenn du sie in die Nase steckst. Ich habe auch hier 4 Wendeltuben, ja, also weil ich halt Platz hatte und Nicht, weil ich von den Dingern super begeistert bin, aber gut. Wie gesagt, es gibt schon Fälle, wo man die benutzen kann. Dann hier ein Inhalator, für den Fall, dass einer einen anaphylaktischen Schock hat und die Lunge zugeht, aus irgendwelchen Gründen. Die Phenhydramin ist hier drin, glaube ich auch, ist eine Spritze. Hydrochloride Injection, ja. Also die Phenhydramin als Spritze, das ist auch ein Antihistamin. Also auch für den Fall von einem allergischen Schock kannst du das halt auch noch spritzen. Dann hier Entlüftungsnadeln für Ventilpneumothorax. Ja. Davon kannst du nie genug haben, weil die Dinger notorisch dicht gehen und dann musst du einfach noch eine reinstecken. Also lieber da auch genug dabei haben. So, und dann hier noch so ein paar kleine Nadeln und Gedöns. Dann hier seht ihr schon auch alle möglichen elastischen Binden, Israeli Bandages und hier unten Curlix. Wir haben da bestimmt gleich nochmal ein anderes Bild. Jawohl, von der zweiten Seite, hier ist es. Also hier relativ viel Curlix. Ja? Ich glaube, das sind 8 Packungen oder so. Hier sind nochmal welche. Curlix kann man nie genug haben zum Tamponieren von Wunden. Ja? Weil in so eine Wunde, dass du die mal wirklich mit Druck dicht tamponiert hast, da geht extrem viel von diesem Zeugs rein. Also er glaubt nicht, dass ihr da mit einem so einem Curlix-Pack in eurem IFAC irgendwie groß was reißt. Ja? Da könnt ihr direkt euer T-Shirt ausziehen und das hinterher stopfen. Ja? Aber zumindest habt ihr dann schon mal fürs erste Stück vielleicht irgendwie was einigermaßen steril ist, bevor ihr irgendwelche anderen Sachen hinterher stopft. Also von daher ist ein Curlix besser als kein Curlix. Ja? Aber also glaubt nicht, dass ihr mit einem Curlix irgendwo hinkommt. So, dann 1, 2, 3, 4, 5 Israeli Bandages. Ja? 2 elastische Binden, einmal noch so ein Codan Wrap, glaube ich. Das ist so eine selbstklebende Binde. Im Prinzip kann man die halt auch gut über so eine andere Binde oder so nochmal drüber machen, dann hält die besser. Was haben wir hier oben? Ich glaube, das ist Intubationskram. Dann hier Beatmungsbeutel. Und noch irgendwelche Medikamente, irgendwelches anderes Zeugs hier. Also das hier ist so ein bisschen, ja, die große Tasche mit allem Möglichen drin gewesen. Hier sind mal mindestens 2, hier, zum Arme schienen und Beine schienen und so Dinger drin. Mir fällt der Name, ich vergesse den Namen jedes Mal wieder. Diese Alu-Schienen halt. Ja? So. Dann, was haben wir in der hinteren, oder in der Tasche drin? Hier. Das da. Frischhaltefolie. Ja. Frischhaltefolie, ganz wichtige Sache, weil Frischhaltefolie normalerweise, zumindest auf der Innenseite, steril ist. Ja. Auf der wachsen, ist es auch sehr schwer, Bakterienstämme zu kultivieren. Also Bakterien setzen sich da drauf extrem schwer fest. Das heißt, selbst wenn das Ding mal irgendwie offen rumliegt oder so, ja, also nicht, das Ding ist ja nicht steril verpackt, aber trotzdem ist die Folie an sich fast steril. Ja. Man kann also sehr gut Wunden damit abdecken. Ganz besonders Brandverletzungen. Weil bei Brandverletzungen ist das Kritischste oder eine der schlimmen Sachen ist der Schmerz. Ja. Gerade bei, wenn es nicht 3. Grad ist, ja, dann ist es schwarz und dann ist eh egal. Aber bei allem anderen extrem schmerzhaft, vor allem wenn es großflächig ist. So, und jetzt musst du ja was dagegen machen. Das Problem ist, es ist deswegen schmerzhaft, weil die Nervenenden jetzt offen liegen und gereizt werden können. Und die werden von jedem Scheiß gereizt. Temperaturunterschied hauptsächlich und Wind. Und das hast du halt dauernd. Ja? Aber wenn du Frischhaltefolie drüber legst, dann passt sich die Frischhaltefolie an deine Körpertemperatur an und es kommt kein Wind mehr durch. Und die Frischhaltefolie hält die Temperatur auch oder blockiert die externen Temperaturänderungen zum Großteil so weit, dass du die gar nicht mehr merkst. Das heißt, es wird, ich sage jetzt nicht, das wird schmerzfrei, ja? Aber der ständige Schmerzreiz wird deutlich reduziert. Ne? Das ist eine super Sache. Sollte jeder haben, auch wenn sich die Kinder mal verbrennen. Ne? Eine Frischhaltefolie würde ich immer dabei haben. Ja? Das Zeug kostet ja nichts. So, was man jetzt nicht machen darf, ist bei einer Brandverletzung. Jetzt stellt euch vor, der Arm ist komplett auf beiden Seiten verbrannt. Ja? Jetzt fangt nicht an, das Ding zu umwickeln. Ne? Weil die Folie hält ja aufeinander, also auch die verklebt ja auch so ein bisschen miteinander, ja, wenn du die übereinander legst. Und jetzt, was passiert mit einer Verbrennung? Die schwillt ja normalerweise an irgendwann. Und wenn du jetzt aber das praktisch fest verbunden hast, die Alufolie, die Frischhaltefolie, die ist nicht elastisch. Das heißt, dein Arm kann sich nicht ausdehnen, der kann nicht anschwellen. Ja? Und dann ist es so, als ob du da ein Tourniquet angelegt hast. Da kannst du echt üble Effekte kriegen. Ja? Mit Abdrücken von Blutgefäßen und Wasseranstauung und allem Möglichen. Ne? Also, dann macht man zwei Blätter, ja? Und eins legt man oben drüber und eins legt man von unten drüber. Und man legt die nur so übereinander. Ja, also eins innen, eins außen, weil dann kann sich das gegeneinander verschieben, wenn der Arm anschwillt. Und halten tut es trotzdem. So, das müsst ihr euch merken. Ja? Also bitte nicht drum rumwickeln. Ja? Jetzt kann man sagen, ja, die Frischhaltefolie kann ich auch nehmen, wenn er eine offene Brustwunde hat. Ja? Dann kann ich die ja abdichten damit. Ja, aber bitte nicht, indem ihr das um die Brust wickelt. Aus dem gleichen Grund, dann kann er nämlich nicht mehr atmen. Weil der Brustkorb muss sich ausdehnen, ja, zum Einatmen. Und wenn sich die Folie nicht ausdehnt, weil ihr die so schön fest rumgewickelt habt, dass hier keine Luft mehr reinkommt durch dieses Loch, dann kommt halt auch sonst nirgends mehr Luft rein und dann erstickt ihr euch auch. Also das bitte auch nicht machen. So, was habe ich hier noch? Hier habe ich die Bone Gun. Also das ist sowas Ähnliches wie das Fast One, nur ein anderes Modell. Schießt, glaube ich, auch eine Nadel rein oder sie. Ich glaube nicht, dass es ein Bohrer ist. Ich glaube, das ist einfach, das schießt. Und ich glaube, es geht, schlagt mich jetzt, wenn ich falsch liege, ich glaube, das geht unten ins Schienbein. Was habe ich da noch? Das hier ist ein Stethoskop, glaube ich. Ja, Stethoskop. Und das hier ist, glaube ich, so ein Brandwunden-Pack. Ja, das ist so eine gelgetränkter Lappen im Prinzip mit Kühlgel drauf. Sollte man eigentlich, also ist eine schöne Sache, darfst du aber nicht bei großen Brandwunden verwenden, weil wenn du das ganze Zeugs mit dem kalten Gel abklipperst, ja, und drauf liegen lässt, dann kannst du ganz schnell eine Unterkühlung verursachen bei dem Kollegen, ne? Und das ist dann auch nicht so gut. Also da aufpassen, ne? Gut. Haben wir noch was? Ah, wir haben hier noch diese hübsche Bande. Mal gucken, oh, ein bisschen größer hier. Dang. So, der da bin ich, ja. Und da bin ich schon am Gehen. Also ich glaube, das ist so meine Abschiedsfotos. Da habe ich an den letzten Tagen noch so ein paar Tschüss-Fotos gemacht. Das ist jetzt ein anderes Shark-Team. Ich glaube, das ist Shark 5. Wenn ich mich da nicht völlig täusche, ist aber eigentlich auch egal. Ich war Shark 8. Ich bin ja ab und zu ausgeliehen worden, ne? Und ich bin halt auch ein paar Mal mit den Jungs hier mitgefahren. Das hier hinten ist unser Angolaner, glaube ich, den ich mal irgendwo anders auf dem Bild hatte. Und ansonsten, ja, was haben wir denn hier? Das ist, glaube ich, ein Ami, ziemlich sicher. Der da, Fiji, also ich England oder so, keine Ahnung, Hackfresse, weiß ich nicht, Angola, weiß ich auch nicht, Südafrika, bestimmt auch irgendwie Neuseeland. Also Neuseeland, der wahrscheinlich auch Neuseeland. Alles, was du nicht so zuordnen kannst, ist wahrscheinlich Neuseeland. Die Weißen sind meistens irgendwie Südafrika, bis auf die paar Amis und Engländer, die es hatte. Und Deutschland. Ja. Jo, aber da sieht man schon, ne, die haben schon echt gut was dranhängen, die Jungs alle, ne? An Gerödel und Gemache. Ne? Jetzt guck mal, überlegt euch mal, ja, der hier, das müsste einer sein, der hinten drin sitzt, könnte ich mir fast vorstellen, weil er hier so eine große Tasche hat. Überlegt mal, ihr müsst den hier ins Auto reinschleppen. Der ist so breit mit den Taschen links und rechts. Oder ihn hier, schau mal, der ist auch 1,90 wahrscheinlich fast, ne? Wiegt dementsprechend, ne? Hat das ganze Gerödel hier noch dran. Und jetzt sollst du den zu zweit in dieses Auto hinten reinziehen mit seinem ganzen Scheißdreck an. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja. So, das hier ist Darren. Darren war auch Registered Nurse. Ja, und das hier ist unsere Klinik, die Klinik von Deinkor. So ähnlich sah meine Klinik dann auch aus auf dem Ölfeld. Ja, ja, nimmt sich nichts. Er frisst halt hier erstmal schön sein süßes Stückchen oder was. Ja, auch die entsprechende Figur. Ehemaliger britischer Sanitäter, glaube ich. Hat halt diesen, ich glaube, er war Brite. Ja, hat Registered Nurse halt gelernt gehabt und war halt hier der Hauptkrankenpfleger da in der Klinik. Das hier, nur mal, um es nochmal zu zeigen, das ist von Frank. Hier, mit dem habe ich ziemlich gut unterhalten. Das ist der Typ mit dem 1st Marine Division hier Guam. Aus Guam war er. Oder war zumindest dort stationiert. Das hier war sein Laptop, ja, 17 Zoll Laptop. Höchster Standard, den es damals gab. Gamer. Ja. Und die Jungs haben halt hier auch teilweise irgendwie über WLAN, haben dann WLAN gespielt nachts, irgendwelche Ego-Shooter und Zeugs. Ja, also sind halt schon teilweise noch kindliche Hobbys gehabt. Ne? Aber warum nicht? So, das hier ist das südafrikanische Eck. Hier steht Welcome to Soweto. Ja, die dürfen das. Hier, das ist kein Eisbad. Hätten wir natürlich zweckentfremden können, ja, aber haben sie nicht. Wäre aber bei der Temperatur vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Nee, da waren halt kalte Getränke drin und Zeug. Unter Umständen sogar auch Fleisch, bin ich mir nicht sicher. Weil in guter südafrikanischer Tradition haben die Jungs oft abends halt ihr Braai gehabt. Ja? Also Braai ist Barbecue auf südafrikanisch. Und dann haben die sich irgendwo Fleisch besorgt, ja, vom PX oder von einem Local mitgebracht oder irgendwas und haben das halt da drauf gehauen und haben schön zusammen alle gegrillt. Nur, dass man das mal sieht, so, ja, so sieht's aus. Ja, jeder, der mit Bundeswehr im Einsatz war, weiß, wie so ein Containercamp halt aussieht. Sah bei uns auch nicht anders aus. So, ein Holländer. Ja, er war ein typisches Outfit, ne? Ja, bei ihm hat's nur zum Static Guard gereicht. Ja, er hat halt gehofft, dass er dann irgendwann, wenn er lang genug da ist, auch mal PSD machen kann. Keine Ahnung, ob da was draus geworden ist oder nicht. Ich weiß auch nicht mehr genau, was er für eine militärische Vorlaufbahn hatte. Und so, ja, hat mich damals nicht interessiert. Mich hat damals eigentlich nur interessiert, wie ich meine Jobs bekomme und nicht, wie andere die bekommen. Ja. Auch ein netter Typ, aber ich hab eigentlich nichts mit ihm zu tun gehabt, weil wir den ganzen Tag draußen waren und die haben 12-Stunden-Schichten gehabt, mal Tag, mal Nacht und so. Also, da siehst du die Leute eigentlich auch nicht groß. So, letztes Bild. Das hier ist ein Engländer. Ja, mit dem habe ich schon bei Sabre zusammengearbeitet. Den habe ich dann zufällig, das ist übrigens der Flughafen in Bagdad. Also ein Teil, der gute Sessel hatte. Ich weiß gar nicht, wo das war im Bagdad-Flughafen. War das in Bagdad oder ist das in Jordanien? Das muss in Amman sein. Bagdad hat nicht solche Sessel gehabt. Ich habe doch gerade gedacht, Bagdad hat auch nie im Leben solche Sessel gehabt. Also würde ich mich jetzt schwer täuschen, wenn Bagdad solche Sessel gehabt. Egal. Irgendwo auf dem Heimflug auf dem Flughafen getroffen. Ne? Und dann hat er noch so zu mir gemeint, weil ich glaube, er wohnt in Hereford tatsächlich. Und ja, mit ihm ganz krasse Geschichte, ne? Also er sieht ja jetzt nicht wirklich so, ne? Man sieht schon ein bisschen hier Titte, ne? Und ein bisschen Kessel und so, ne? Jetzt hier auch nicht so super athletisch alles, ne? Ich weiß nicht, wie er den Job bekommen hat. Er ist auch wahrscheinlich Fallschirmjäger war gewesen oder so, ne? Irgendwo war er, britisches Militär. Er ist auch noch nicht so alt gewesen. Und er war nicht bei mir auf dem Contract, sondern bei irgendjemand anderem. Und ich habe ihn eben, wie gesagt, aus der Saber-Zeit noch gekannt. Und das ist ja jetzt schon wahrscheinlich ein Jahr später oder so. Da habe ich ihn halt wieder getroffen, zufällig. Und mir hatte dann mal einer erzählt, Also ich habe das nicht selber mitgekriegt. Es sind zwei Geschichten von ihm erzählt worden. Die erste war, er hat eine ND gehabt, also Negligent Discharge, ja. Es gibt keine Accidental Discharge, ja. Es gibt nur Negligent Discharges, weil das passiert nicht als Unfall normalerweise. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Unfall ist, ist minimal. Normalerweise ist es aus Unachtsamkeit, also Nachlässigkeit. Also er hat einmal beim Entladen seiner Waffe, hat er halt irgendwie in die Tonne rein, in der amerikanischen Kaserne, glaube ich, war es. Also auf einer amerikanischen Base irgendwie, wo er in die Defec reingegangen ist und hat er halt die Waffe entladen und bumm. Ja? Ich weiß nicht, ob es Pistole oder AK war. Wahrscheinlich war es Pistole sogar nur. Weil wir die Gewehre eigentlich nicht mit reingenommen haben, die haben wir eigentlich immer im Auto gelassen. Und eigentlich haben alle gesagt, er war eh so ein bisschen so ein komischer Typ. Ja? Also hieß es, ich habe ihn ja nicht gekannt, ne? Aber er war so ein bisschen strange und so. Und sieht halt auch nicht so fit aus und so. Ne? Und da hieß es wohl, glaube ich, auch irgendwie, der hat den Job auch nur über Beziehungen gekommen. Ne? Und eigentlich sollte der auch nicht da sein. Und dann hat er noch diese ND gehabt, ne? Und dann haben alle gesagt, so, jetzt ist er weg, ne? Jetzt fliegt er. Und ist er aber nicht, ne? Sondern den haben sie, glaube ich, dann nur vom einen Contract auf den nächsten Contract geschoben. Und er hat weitergearbeitet. Ja? Und da haben natürlich einige Leute einen Hals gehabt, weil das geht eigentlich nicht. Weil willst du mit, na, also es gibt, ja, man will dann, wenn man die Jungs kennt, ja, und es ein Freund von dir ist und so weiter, dann sucht man immer Entschuldigungen dafür, warum das denn passiert ist und warum es nicht so schlimm ist und warum er eigentlich okay ist und so weiter. Aber wenn die Firma halt so die Regel hat, wenn du eine ND hast, fliegst du raus, dann sollte man sich auch dran halten. Ne? Oder man stellt diese Regel gar nicht erst auf und sagt, hey, pass auf, schau, dass ihr keine ND habt. Ansonsten müssen wir ein ernstes Gespräch führen und dann gucken wir mal. Dann wäre es okay. Ja? Aber ich weiß auch nicht, ob es diese Regel tatsächlich so hundertprozentig gab oder nicht. Also auf jeden Fall habe ich mir immer gedacht, so die Leute, die sich dann da rausreden, wenn sie halt eine in die Tonne geschossen haben, ja, da, ja, also muss jetzt nicht sein eigentlich, ne? Dass man sich da ein, dass einem sowas passiert. Naja, wie auch immer. Die zweite Geschichte, die ich dann gehört habe davon, war, das fand ich dann ehrlich gesagt schon wieder cooler. Ja, also ich habe die Geschichte nur gehört. Ja, ich sag nicht, das war so oder das war nicht so. Die Geschichte war, er war mit seinem Team, also war, ich glaube nicht, dass er der Teamleader war, weiß ich nicht. Das Team, in dem er dabei war, waren irgendwo also nicht draußen in der freien Wildbahn, sondern die waren in irgendeinem Camp. Und entweder waren die an einer Tankstelle im Camp oder haben irgendwas gemacht mit ihrem Team, mit ihrem Fahrzeug und waren ausgestiegen. Und dann kam irgendwie eine irakische Patrouille, also ein paar Militärfahrzeuge oder irakische Polizei oder irgendwie was. Also irakisches, bewaffnete Irakis, ja, mit Uniform. Ich glaube, es war Militär. Und dann war der Offizier oder irgendwas, hat dann da einen dicken Hals gehabt. Hat denen irgendwas gesagt, was sie machen sollen. Oder hat sie halt irgendwie ging es auf jeden Fall so, dass die dann in ein verbales Streitgespräch gekommen sind, möchte ich es mal nennen, von der Geschichte her. Und ich weiß nicht, warum. Auf jeden Fall denke ich, dass die Jungs, also normalerweise die Engländer, die deeskalieren. Ne? Also die sind wirklich nicht wie die Amis, sondern die sind echt, ja, okay, mate, no problem, ja, und so. Und die können auch ein, zwei Brocken Arabisch und so weiter und lassen dann die Locals das regeln und so. Also da glaube ich wirklich nicht, dass die Briten schuld dran waren, dass das eskaliert ist, sondern ich glaube, soweit ich das mitgekriegt habe, war dieser irakische Offizier oder was auch immer das war, also was Höheres, ja, der Chef von dieser Patrouille oder was war, von diesem Team da, hat dann halt auch seine AK-47 irgendwie in der Hand gehabt und hatte die wohl entsichert gehabt schon. Und er hat seine Waffe halt auch da gehabt und hat halt aufgepasst, was der macht. Ne? Und dann gab es halt so dieses Schall und die, wisst ihr, wie Araber reden, ne? Dann waren auch schon mal laut und das klingt so. Und irgendwie hat er wohl seine Waffe hochgenommen und dann hat er ihn erschossen. Hat er seine Waffe schneller oben gehabt. Ja. Und ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht, weiß ich nicht. Ich war nicht dabei. Ja. Darum geht es auch nicht. sondern es geht darum, dass ich dann sagen muss, okay, scheiß drauf, ob er eine ND hatte oder nicht, da war ich ja auch nicht dabei, ich weiß ja auch nicht, wie das passiert ist. Und ob das überhaupt stimmt, ja, ich habe ihn auch nicht gefragt. Aber die Tatsache, dass wenn jemand tatsächlich in so einer Situation, wenn ein Iraki, ein Offizieller, also eigentlich einer von deinen, aber wir wissen ja, Green und Blue, ne? Die Irakis gibt es auch solche und solche, auch mit Uniform. Und wenn einer eine Gelegenheit hat, einen Westler abzuknallen, kann es schon mal sein, bei den Afghanen ja ganz extrem, dass er diese Gelegenheit nutzt. Und dass er dann halt praktisch schon drauf wartet, ob der Typ Scheiße baut und die Waffe hochnimmt, weil er schon die ganze Zeit mit seiner Waffe irgendwie, die gestikulieren ja auch immer rum und schießen ja auch gerne mal in die Luft und fummeln halt mal gern auch mit der Waffe so rum. Und die haben ihm wohl auch gesagt, er soll die Waffe runternehmen. Ja? Und dann hat er die Waffe halt irgendwie hochgerissen oder so. Also ich sag mal, auf eine Art und Weise diese Waffe bewegt, die dazu geführt hat, dass er erschossen worden ist. Von ihm. Also in den Bauch irgendwie. Also die haben nicht gewartet, ob er tot ist oder nicht. Die haben dann halt auch irgendwie Hilfe gerufen. Aber der Typ war halt erstmal, auf jeden Fall war er raus. Hat einen in den Bauch bekommen oder so. Oder die Brust. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall Center Mass, bumm. Ja? So, und war da gelegen. Hat vor sich hingeblutet. Und allein die Tatsache, dass er das macht, ja, ich meine, muss man erstmal überlegen, das ist ja wie wenn das jetzt ein irakischer Polizist wäre und du knallst den ab, ja, das ist, da weißt du schon, das gibt schon Ärger im Nachhinein einfach. Egal, ob es gerechtfertigt ist oder nicht, weil immerhin, ne, es ist ja ein Polizist und auch wenn der jetzt die Waffe irgendwie hochzieht, könnte man sagen, okay, dafür hängen sie ihn auf, ja, da liefern sie ihn ans Messer, ne, weil wenn die irakische Regierung jetzt sagen würde, ja, wie bei Blackwater mit diesem angeblichen Blackwater-Massaker, ja, auf dem Platz, wo sie ja eigentlich auch nur, ich war auch nicht dabei, ja, aber zurückgeschossen haben, nachdem sie beschossen worden sind, hat man ihnen da draußen einen Strick gedreht und hat dazu geführt, dass Blackwater praktisch das Land, die Aufträge abgeben musste und das Land verlassen musste. Und das hätten sie natürlich bei Saber auch machen können, so einen politischen Druck dann. Und dann hätte Saber auch sagen können, ja, pass auf, dann opfern wir den Typ und sagen, dann schicken wir dich, dann können sie dich haben und dann stecken sie dich in irakisches Gefängnis. Ja, weiß man auch nicht, ob es dann nicht auf einmal dann doch so ist, wenn da viel Geld dran hängt und sie müssten nur einen opfern und können das so hindrehen, als ob er ja selber schuld ist und so weiter. Dass das dann auch so gelaufen wäre, ne? Weiß man nicht. Naja, aber im Endeffekt habe ich ihn dann auf dem Dings getroffen, auf dem Flughafen irgendwo, wir haben nochmal gequatscht ein bisschen. Er hat mir, glaube ich, nochmal seine Nummer gegeben sogar und ich war dann beim nächsten Mal, wo ich in England war, war ich dann tatsächlich, haben wir telefoniert irgendwie, habe ich gesagt, ich bin da und dann waren noch ein paar andere Jungs da, die ich von unten kannte, die auch in Hereford wohnen und dann sind wir tatsächlich einmal raus einen Saufen gegangen, ja. Das war auch hart, hey. Das war hart, weil da war auch, die kannten auch noch John alle und so und John war nicht dabei, aber ich weiß gar nicht, ob sein Sohn dabei war. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall halt so die ganze Gang und es war alles in Hereford. Der eine hat ein Haus da gehabt und dann haben wir bei dem Barbecue gemacht und waren am Fluss dort und so. Hey, es war halt auch einfach geil, ne? Weil es war einfach, wie wenn du mit Freunden weggehst. Ne? Ich habe die alle, war mit den allen noch nie weg, habe mit den allen auch bei der Arbeit nie groß, also weder im gleichen Auftrag gearbeitet, also im gleichen Team, noch groß mich sonst mit denen unterhalten. Hey, aber wo ich da war, ey, kann ich nichts sagen. Hey, gastfreundlich, sauber, ja. War richtig gut. Und dann, wir waren den ganzen Tag unterwegs am Wochenende. Ich war da auf irgendeinem Lehrgang, was Medizinisches wahrscheinlich. Ich könnte fast wetten, dass das während meinem Offshore-Medic-Lehrgang war, weil da war ich zwei Wochen unten. Das heißt, ich war auch über ein Wochenende da. Und an dem Wochenende haben wir, glaube ich, da echt die Sau rausgelassen. Hey. Oh ja, ich weiß noch, hey, das war kein, da war ich richtig dicht. Hey. Das war hart. Aber gut. Ich erinnere mich noch dran. Also war es es wert. Ja, irgendwo musst du deine Erinnerung machen, ne? Ja, ich glaube, das Bild hier, ja, ist das letzte davon. So, jetzt die Story, warum ich von DynCorp weg bin. Das ist ja auch ganz wichtig. Ich war mit DynCorp eigentlich, ich fand es dort super. Also das Team, die Leute, die da waren, waren richtig geil. Also ich kann mit Neuseeländern gut und ich kann mit Südafrikanern gut. Und die anderen paar verschiedene Nationalitäten da waren, waren auch okay. Also, aber so diesen Vibe von den Südafrikanern und den Neuseeländern, abgesehen davon, dass die sich manchmal echt gefetzt haben, ja. Also es waren irgendwie, die haben sich gegenseitig nicht so gut leiden können teilweise. Und ich weiß nicht, ob das generell so ist oder nur bei Deinkor, nur dort, weil die irgendwie halt sich halt doch Gruppen bilden, ne? Also irgendwie, ne, bilden sich ja doch so Nationalitäten-Klicken. Und dann haben die halt ab und zu der eine den anderen geärgert und dann waren natürlich gleich alle von den einen, haben dann den irgendwie beschützt, der gemobbt wird, und die anderen haben dann zurück und so. Naja. Ich wusste irgendwie nicht, ob das jetzt ernst ist oder ob die halt nur so wie auf dem Schulhof, ne? So. Ich meine, die Typen haben alle Waffen und so. Da musst du schon aufpassen. Wenn sowas tatsächlich irgendwie ernst ist und du hast halt Typen, die, ja, keine Ahnung, auch schon im Krieg waren und sonst was gemacht haben, ne? Nicht, dass da mal einer austickt und dann da sagt, der legt jetzt die ganzen anderen um oder so, ne? Aber so hat sich's eigentlich nicht angefühlt. Zum Glück. ja. Was gab's da noch zu erzählen? ja, also im Prinzip, es war eigentlich super dort, ne? Das Einzige, was scheiße war, ist, dass du halt wirklich nur irgendwie 52 Tage frei gekriegt hast im Jahr. Und das war mir eigentlich ein bisschen zu wenig, ne? Aber ich hätte das Jahr trotzdem durchgezogen. Was mir auch nicht so gefallen hat, ist, nachdem wir diese IED-Lecture hatten, ne? Und ich mir jetzt so, ich habe euch ja jetzt schon einiges erzählt, ne? Auch mit den Panzerungen von den Fahrzeugen und so weiter. Und dann sind wir das eine Mal eine Ausfahrt runtergefahren, ne? Und so diese Autobahnabfahrten, so kreisförmig. Und da hat es dann diese Poller, ne? Also diese, wie wenn einer die Bordsteinpoller, also die Bordsteinkante, ja, aufrecht hingestellt hätte, ne? Also einfach so, was bei uns die Pylone sind, die Plastikpylone mit dem Reflektor, waren dort einfach Betonstein, also ne, Betonpfeiler, kleine. Die standen da so. Alle, jeden Meter einer so ungefähr, ne? Die ganze Kurve runter. Und die Dinger, die waren halt ungefähr so hüfthoch, bisschen höher, ne? Und auf einem, wir fahren da runter und ich gucke so und ich sehe, auf einem von diesen Pollern liegt so ein Paket. Ja, so. EFP. Ja, genau von der Größe her hätte es gepasst, wie diese EFPs mit dem Infrarot, Passiv-Infrarot-Dingsbums auch noch drin, ne? 1A sah das aus wie so ein Stein oder ein Paket halt, ja? Und es lag auf diesen Dingern und die Dinger waren genau in der Höhe, dass es dich hier mittendurch abrasiert. Und ich gucke dieses Ding an. Und wir fahren aber so schnell, ich konnte gar nichts sagen im Funk. Also, ich habe nur das Ding gesehen, ich habe gedacht, Scheiße. Jetzt raucht's. Und dann macht's schon so, und dann denkst du, eigentlich müsstest du jetzt Bescheid sagen und es muss jemand anhalten und du guckst deinen Fahrer an, ob der jetzt gesehen hat und jetzt gleich eine Vollbremsung hinlegt, und der hat nichts gesehen. Der fährt einfach weiter und du guckst wieder so und dann siehst du erstes Auto durch, zweites Auto durch, du bist auch durch, dann guckst du noch hinten, knallt's hinter nix. Und dann denkst du so, war das jetzt was oder war das nix? Und es kam kein Funkspruch von irgendjemandem. Weder vom Scoutcar, noch von irgendeinem Fahrzeug vorne, noch von hinten, von keinem Fahrzeug. Und das hat mich dann ein bisschen, also das hat mich dann ein bisschen beschäftigt, muss ich sagen. Und ich bin dann, nachdem wir wieder zu Hause waren an dem Tag, also nach der Fahrt, habe ich dann in der Nachbesprechung, habe ich gesagt, pass auf, habt ihr das Ding gesehen, was da gelegen ist? Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es entweder keiner gesehen hatte oder ob einer irgendwie, also im Endeffekt war es so, das Ergebnis des Gespräches war, ja, ist halt so. Nix mit von wegen, oh ja, echt, oh, das müssen wir allen sagen, oh, da müssen wir gucken, sollen wir mal einen vorbeischicken, gucken, ob das noch da liegt, ja, sollen wir IOD anrufen, was weiß ich, oh, wir müssen uns überlegen, wie wir ab jetzt bei solchen Dingern vorgehen, wenn die sowas machen, weil das geht nicht, dass das keiner gesehen hat, das geht auch nicht, dass dann keiner was sagt, ja, da muss Kommunikation da sein, selbst wenn wir schon vorbei sind und so weiter und so fort, weißt du, irgendwie sowas habe ich erwartet. Ey, kam nur so, oh ja, ist ja nichts passiert, so nach dem Motto, ja. Und da habe ich mir dann gedacht, so alter Scheiße, ist das in dem Laden jetzt auch so? Ja? Weil eigentlich habe ich das jetzt so nicht mitbekommen gehabt. Aber ich sitze halt auch im VIP-Fahrzeug und da passiert nichts. Ne? Also die machen immer schön ihre Durchsagen, kriegst du alles mit, die fahren professionell, alles gut. So, ja? Auch wenn wir irgendwo sind, wir in der Polizeistation, wir haben ja auch das eine Ding da gesehen, wie gesagt, wir bewachen dann auch alles und so weiter, alles gut. Ja? Die hocken da nicht alle drin und trinken halt ihr Wasser und spielen irgendwie Playstation so. Sondern die machen schon tatsächlich alle einen guten Job. Aber dass das dann halt, gerade nach dieser IED-Lecture, dass die das so entspannt hinnehmen, weißt du so, das hat mich dann halt das hat mir dann schon zu denken gegeben. So, und da habe ich gedacht, so, okay, also Glücksspiel will ich eigentlich nicht hier machen. Ja, das habe ich jetzt auf meinem letzten, weil selber habe ich das oft genug gemacht, dass ich dann nichts gesagt habe. Beziehungsweise, dass ich was gesagt habe, es ist ignoriert worden, ich habe es dann trotzdem gemacht und bin damit auf die Fresse geflogen. Und habe dreimal Glück gehabt bei selber. Und jetzt hatte ich ja vielleicht gerade auch wieder Glück, das weiß ich ja nicht. Vielleicht hat einer nur seinen alten Müllbeutel da drauf gelegt oder so, aber das glaube ich nicht. Das war eine super Stelle. Ja, auch weil es in der Abfahrt war, da fährst du sowieso langsamer. Die Höhe hat gepasst, es hat alles gepasst einfach. Ne? Und weiß nicht. Wie es der Zufall dann aber wollte, habe ich kurz danach einen Anruf bekommen. Ja, wir waren im Camp, mein Telefon klingelt und ich so, wer ruft mich denn jetzt hier an? Und dann war Exmed dran. Ne? Exmed nennt sich Expedition Medicine, die sind auch in Hereford. Das waren die, also die gibt es jetzt nicht mehr, die sind jetzt, die heißen jetzt, glaube ich, Icarus. Ja, also als Firma. Ich weiß nicht ganz genau, wie das da gelaufen ist. Also auf jeden Fall, ich glaube, die haben es jetzt sind mit Icarus entweder zusammengegangen oder haben die aufgekauft oder Icarus hat die aufgekauft oder sie haben sich einfach umbenannt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war Exmed in Hereford eben auch und hat unsere damals bei John die Woche Medizinausbildung TCCC und so gemacht. Und die waren halt wirklich gut und mit denen war ich ja regelmäßig noch auf Myra und so weiter und den Offshore-Medic habe ich auch bei ihnen gemacht. Und ich weiß gar nicht, muss mal gucken, wann ich den gemacht habe, überhaupt den Offshore-Medic-Lehrer. Ob ich den jetzt bei Dyncor schon hatte oder nicht. Ich glaube fast, ich hatte den schon. Naja, wie auch immer. Erzähle ich euch beim nächsten Mal, wenn ich es rausgefunden habe. Jedenfalls hatte ich mit denen gute Connections, ne? Und dann haben die mich angerufen. Und dann haben die zu mir gemeint, also einer der ersten Sätze war, sag mal, Mike, du sprichst doch Französisch, oder? Und ich so, es kommt drauf an, was du unter Sprechen verstehst. Ja? Also ich kann zwei Bier bestellen und so und meinen Weg in der Stadt kann ich mir auch erklären lassen. Warum denn? Da hat er gemeint so, ja, also pass auf, wir haben da so einen Auftrag, also so einen Pilot, so ein Pilotprojekt. Und das ist im Tschad. Und im Tschad sprechen sie halt nun mal Französisch. Und sie finden niemanden oder sie kennen niemanden, keinen Medic, der qualifiziert genug wäre, den sie da runterschicken können, der Französisch spricht. Ob ich da Lust drauf hätte. Ob ich mir das zutrauen würde. Und ich so, ja, das kommt drauf an, was ich da unten machen soll. Ja, und da haben sie erklärt. Also die Idee war folgende. Die wollten für eine NGO da unten, das war damals Save the Children, sollte ich runtergehen und sollte dort unten praktisch sowohl den Security Manager machen, als auch den Medic. Ja? Und zwar Medic nicht nur für Save the Children, also für Save the Children den Notfall-Medic und auch den Allerwelts-Medic praktisch, den für Husten, Schnupfen, Heiserkeit, ja, aber eigentlich hauptsächlich für Notfälle. Und auch gleichzeitig hätte ich da unten Schulungen gemacht für UN-Personal und NGOs und UN, also für alle, die da hinschicken wollen, mit Zertifikat, auch irgendwie sowas wie First Person on Scene, ha? Also FPOS oder sowas. Und Exmed hätte dann praktisch, also ich hätte die Ausbildung gemacht, ich hätte die Prüfung abgenommen nach Schema und so weiter. Und Exmed hätte dann über das Royal College of Surgeons die Zertifikate ausstellen lassen und dann hätten die Mitarbeiter dort halt die Zertifikate gekriegt. Und zwar nicht nur Expat-Mitarbeiter, sondern vor allem Locals. Ja? Dass die Locals dort halt medizinische, gerade die Fahrer vor allem, medizinisch medizinische Ersthelfer werden. Mit Zertifikat, weil Zertifikate brauchen die immer, um neue Jobs bei NGOs zu kriegen und bei der UN. Ja? Also da kann keiner sagen, ja, ich kann das und das. Wenn die ein westliches Zertifikat haben über, was ich, Fahrertraining, Medic-Training und so, dann beweisen die damit ja, also erstens, ich habe schon mal für eine NGO gearbeitet, ja, zweitens, ich war so gut, dass ich diesen Lehrgang bekommen habe und ich habe ihn auch noch bestanden, ja, und so weiter. So, also das sind so Sachen, da sind die echt geil drauf. Ja? Also das ist ein richtiger Mehrwert für die, wenn jemand sowas macht. Und ExMed hat das praktisch alles so als Paket verkaufen wollen. Also praktisch diese Lehrgänge hätte ich umsonst gemacht, das wäre so ein Bonus für die UN und die NGOs gewesen, weil die Idee war, sie wollten diese Position, die ich habe, eine Kombination aus Security Manager und Medic als eine Position praktisch anbieten für ein Gehalt. Ja, ist ja auch kein Problem, weil das Ding ist das, NGOs haben normalerweise keinen eigenen Security Manager, sondern das macht oft der Logistiker. Weil der Logistiker ja mit Karten und mit Zeugs und mit Koordinationen von Fahrtwegen und so zu tun hat. Und der guckt dann halt auch, hört sich dann auch die Briefings an über die Sicherheitslage und macht das so ein bisschen mit. Jetzt ist der aber normalerweise niemand, der Ahnung von Sicherheit hat. Ja, der hat Ahnung von Logistik, von Transport und so weiter. Und NGOs haben normalerweise auch eine Abneigung gegen Ex-Militär. Ja, die heuern Ex-Militär eigentlich nicht an. Weil dann heißt es wieder, ja, wir wollen nicht, dass das unseren Ruf der Neutralität gefährdet. Ne? Weil die bauen ja darauf, dass ihnen keiner was tut von den bösen Jungs, weil sie unbewaffnet sind und nichts mit dem Militär zu tun haben. Oder mit dem Staat oder so, sondern völlig unabhängig sind. Na klar. Das funktioniert auch immer ganz super. Habe ich Fotos, die beweisen können, dass es auch nicht funktioniert. Jedenfalls wollten sie das praktisch als Pilotprojekt mal anbieten. Und danach wollten sie halt gucken, wie gut läuft das und so weiter, ne? Weil ich hätte für Save the Children einen komplett neuen Security-Management-Plan geschrieben. Also ich habe eine Vorlage bekommen und hätte halt dann zu den ganzen Außenposten fahren müssen, dort überall Security-Edits machen, Surveys und so weiter und dann gucken, was muss verbessert werden, dann dazu Berichte schreiben, Vorschläge machen und so weiter. Und das wäre eigentlich ein richtig geiler Job, ne? Weil ich musste zu 3 oder 4 Außenposten fahren, wäre dann in jedem irgendwo eine Woche geblieben. Das war ein Auftrag über 3 Monate erstmal. Und ich war dort eigentlich komplett frei in dem, wie ich diesen Auftrag ausführe. Ja? Also wann ich wohin fahre, ist komplett mir überlassen gewesen. Ja, ich muss halt eh immer gucken, wann fährt denn überhaupt irgendjemand dahin? Wann kann ich denn da überhaupt hin? Ja, dann bin ich immer auf die Security Briefings von der UN gegangen. Aber im Detail erzähle ich euch das, wenn wir da hinkommen. Also im Prinzip hat er mir das angeboten, dass ich so einen Kombinationsauftrag mache. Mit sehr viel Verantwortung, weil es ein Pilotprojekt ist. Und wenn das durchgeht, hat er gesagt. Also er weiß, das ist jetzt ein scheiß Job. Ja? Ich bin 3 Monate weg von zu Hause, ohne Urlaub. Ich habe da auch kein Internet höchstwahrscheinlich. Ja? Das Einzige ist, ich habe da ich habe da kein Internet. Und es ist halt auch viel Arbeit mit Schreiben und so. Es ist jetzt nicht so cool mit Personenschutz und so weiter, ja. Und medizinisch ist wahrscheinlich auch nicht viel los, weil da unten sind halt auch Ärzte ohne Grenzen und so weiter und so fort, ne. Wir hatten bei Save the Children auch 2 afrikanische Ärzte, die für uns gearbeitet haben. Also, ja, da war ich eigentlich jetzt nicht so wichtig. Aber er hat dann gesagt, okay, wenn das durchgeht und das bei den NGOs nachher, die wollen eine Präsentation machen, groß auf so einer Konferenz und so weiter, wenn das dann Interesse findet, dann haben wir da einen riesen Markt dafür und dann kannst du dir aussuchen im Prinzip, wo du arbeiten willst und deine Bedingungen stellen. Ja? Dann kannst du hier so 2 weeks on, 2 weeks off oder 4 weeks on, 4 weeks off machen und dir das Land raussuchen, ja, für wen willst du arbeiten und so. Wenn das groß wird, dann bist du praktisch unser Typ, der halt am Anfang dabei war und das ins Laufen gebracht hat und dafür kriegst du halt nachher praktisch deine Belohnung. Wirst jetzt in dem Auftrag halt jetzt auch nicht so doll bezahlt, ne? Also war jetzt auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Eigentlich auch genauso viel, wie ich bei Deinkorb verdient habe, fast zumindest. Aber halt 3 Monate am Stück, ne? Aber bei Deinkorb wäre es genauso beschissen gewesen, da wäre ich auch 3-4 Monate als nächstes am Stück gewesen, also von daher war es Bums. Ja, und dann habe ich gesagt so, ja, okay, Französisch und so. Und hat er gemeint, naja, gut, den Erste-Hilfe-Kurs muss ich auf Französisch halten. Und ich so, aber du kriegst eine PowerPoint-Präsentation, die ist aber auf Englisch. Die musst du halt umschreiben auf Französisch. Und ich so, oh, alles klar. Okay, kriege ich hin. Ja? Wie gesagt, mache ich. Und dann haben wir nochmal kurz also irgendwie hin und her geschrieben, haben das festgemacht und so. Dann habe ich gesagt, pass auf, ich bin gerade bei Deinkor, ich muss jetzt hier erstmal kündigen, dann muss ich raus und so. Ich brauche das alles safe. Habe ich alles safe gekriegt, Vertrag und so weiter, alles gut. Ich hätte dann auch davor nochmal, wäre ich nach England geflogen und hätte dort nochmal eine Woche, glaube ich, oder 10 Tage oder so, nochmal einen Vorbereitungslehrgang bekommen. Personal Security in Hostile Environments oder irgendwie sowas. Also es ist extra auch für NGO-Leute und so weiter, die gehen durch so einen Lehrgang durch, wo du halt nochmal alles lernst. Ja, was machst du, Minenfeld, wie arbeitest du einen Plan aus und so weiter, ja. Also einen Fahrplan aus mit Routen ausarbeiten, Sicherheitsüberprüfung und so weiter, Funk, was ist, wenn du beschossen wirst, was ist, wenn du entführt wirst und so weiter, ja. War richtig geil, erzähle ich euch auch noch was drüber. Jetzt dann demnächst. Ja, ja, also das Angebot war einfach wirklich gut, weil es wirklich dann natürlich jetzt nochmal von der Ebene der Verantwortung nochmal beträchtlich höher war natürlich. Ja. Das Security Management ist halt, Security Manager ist halt eine Management-Position, wo du halt sehr viel Freiheiten hast, aber du musst halt ein bisschen was im Kopf haben, weil du musst Berichte schreiben und du musst am Ende halt diesen Security-Plan schreiben und richtig erstellen und so weiter. Gut, du hast da Support gehabt und so weiter, aber du musst halt ein bisschen was in der Birne haben. Ne? Die können da nicht jeden Fallschirmjäger hinstecken, der da halt irgendwie, schon gar kein Engländer. Die können ja teilweise nicht mal einen geraden Satz hinbringen, schriftlich schon gar nicht. Worauf will ich raus? Das Angebot lief mir gut rein, weil ich eben auch mit diesem Ding da, was da auf der Seite, auf diesen Pollern da gelegen ist, so meine Probleme hatte. Und mit der Einstellung, die mein Team dann da hatte. Von daher habe ich mir gedacht, hey, das ist ein Zeichen, ja. Wenn ich jetzt das Ding nicht annehme und es mich danach wegsprengt, dann bin ich selber schuld, ne? Also, wie gesagt, alles klar. Männer, ich bin raus, ja. Ich habe was anderes gefunden. Dann am Ende habe ich noch Deinkor, die waren auch super, ja. Die haben gesagt, ja, hey, sorry, dass du gehst, aber alles gut. Noch eine Abschlussbesprechung gehabt, ja, wie es mir gefallen hat und warum ich gehe. Und habe ich auch gesagt, pass auf, das gefällt mir ja schon, aber diese 50 Tage Urlaub im Jahr wären für mich langfristig auch nicht drin gewesen. Also ich hätte mein eines Jahr gemacht, aber dann auch nicht länger. Und dann hat er auch gesagt zu mir, ja, das sagen die meisten, die gehen, aber sie können es nicht ändern. Und dann hat er mir das auch nochmal erklärt mit diesen 52 Tagen wegen der Steuer für die Amerikaner, ja. Deswegen wird sich da auch nichts ändern, hat er gemeint halt. Er findet es auch doof, man sollte das anders regeln und so weiter. Also die haben gewusst, dass das ein Problem ist und deswegen haben die auch gesagt, ja, ist kein Ding. Musst deinen Flug nach Hause, glaub, alleine zahlen. Aber ja, so ist es eben. Ne? Jo. Wenn mir im Nachgang noch irgendwas zu Deinkor einfällt, was ich jetzt nicht erzählt habe, werde ich das natürlich noch nachtragen. Ja. Ansonsten war es das jetzt mit Deinkor. Das heißt, das nächste Mal seht ihr mich nicht mehr in diesem schicken Outfit, sondern in irgendeinem, das dann zur nächsten Geschichte passt vielleicht. Wenn ich eins finde. Wenn ich weiß, was ich da anhatte. Ich hoffe, euch hat es gefallen, die Deinkor-Story soweit. Empfehlt den Kanal weiter. Ja, ganz wichtig. Abonniert, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und ansonsten wünsche ich euch, ich nehme das alles ja hier noch am zweiten Weihnachtsfeiertag auf, 2022. Wünsche ich euch jetzt schon mal ein schönes neues Jahr, obwohl wir sehen uns vielleicht sogar nochmal davor. Aber wenn nicht, guten Rutsch, schönes Neues und dann sehen wir uns spätestens 23 wieder. Ja? Bis dahin, macht's gut, kommt gut rüber. Wir sehen uns. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne ein 5-Sterne-Review dalassen, den Kanal weiterempfehlen. Schaut auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Project Archangel. Ich bin auch auf Instagram. Auch Project Archangel. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir an irgendeiner Stelle, wo es möglich ist, die Fragen gerne stellen. Ich versuche immer, die zu beantworten, soweit ich kann. Auf dem YouTube-Kanal findet ihr auch eine E-Mail-Adresse. Also alles kein Problem. Ich hoffe, wir hören oder sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin immer dran denken, es geht nur um den Weg und nicht um das Ziel. Macht's gut, haut rein.